Ich bin im zweiten Jahr an der Uni und wohne mit drei anderen Mädchen in einem Haus. Wir leben im Studentenwohngebiet und haben uns richtig Mühe mit der Halloween-Deko gegeben. Größtenteils eher feminine Sachen, wie rosa Kürbisse und niedliche Geister. Unser Haus liegt an der Hauptstraße, sodass es leicht zu sehen ist. Der Hinterhof ist voll mit Bäumen und Büschen und wirkt viel privater. Es gibt einen kleinen Pfad, der zur Hintertür führt, aber er ist etwas versteckt und verbindet sich nicht mit dem Bürgersteig, weshalb er schwer zu finden ist. Unsere Haustür auf der Rückseite hat ein großes Fenster und wir hatten dort weder Vorhänge noch Jalousien. Jeder, der vorbeiging, konnte problemlos den gesamten ersten Stock des Hauses einsehen, was sich etwas merkwürdig anfühlte. Uns war klar, dass wir das hätten abdecken sollen, aber damals hielten wir es nicht für besonders dringend. Eines Abends beschlossen meine Mitbewohnerin und ich, gemeinsam einen Film zu schauen. Wir machten es uns so gemütlich, dass wir beide auf dem Sofa einschliefen. Wir schlafen sonst nie auf diesem Sofa, weil es super unbequem ist und sie aus demselben Grund auch nicht. Aber in dieser Nacht schliefen wir einfach ein. Tatsächlich wachten wir beide zu verschiedenen Zeiten in der Nacht auf und entschieden, dass es einfacher war, dort liegen zu bleiben, als die 10 Schritte bis zum Schlafzimmer zu gehen. Ich habe das Gefühl, es war eine Art Instinkt oder vielleicht sogar ein Schutzengel, der über uns wachte. Wir waren auch mit fast allen Lichtern eingeschlafen, so dass jeder, der durchs Fenster schaute, uns auf dem Sofa sehen konnte und all unsere feminine Deko. Es war ungefähr 5 Uhr morgens, als meine Mitbewohnerin mich plötzlich aufweckte, mich rüttelte und mir mit dringlichem Flüstern sagte, ich solle aufstehen, jemand versuche einzubrechen. Mein Herz raste, während ich mich aufsetzte, noch halb im Schlaf, und ihr verängstigtes Gesicht sah, das zur Hintertür starrte. Ich drehte den Kopf und da sah ich ihn. Draußen stand ein Mann mit einer Taschenlampe in der Hand, der versuchte, das Schloss zu knacken. Ich erinnere mich noch genau, wie mein Körper erstarrte, als ich ihn sah. Ich hörte ein schrilles Kratzgeräusch an der Tür. Es klang nicht wie Schlüssel oder etwas Normales, sondern eher wie ein feiner Draht, der über Metall schabte. Für einen Moment fühlte es sich an, als ob die Zeit stillstand, während mir klar wurde, was gerade passierte. Wir beide waren vor Angst wie gelähmt und starrten ihn an. Nach dem, was wie eine Ewigkeit schien, hörte er plötzlich auf. Wir drei sahen uns gegenseitig an, etwa eine Minute lang, unfähig uns zu bewegen. Dann entfernte er sich langsam von der Tür und verschwand in der Dunkelheit. Mein erster Impuls war, zur Tür zu rennen, um sicherzustellen, dass sie abgeschlossen war. Aber ich hatte noch nie solche Angst, mich einer Tür zu nähern. Die Angst war so stark, dass meine Beine kaum noch funktionierten und ich möchte mich nie wieder so fühlen. Wir griffen sofort zu unseren Handys und riefen die Polizei sowie einige Freunde an, die in der Nähe wohnten, um sicherzugehen, dass wir in Sicherheit waren. Man sagte uns, es könnte ein betrunkener Student gewesen sein oder jemand mit schlechten Absichten, aber wir werden es wohl nie mit Sicherheit wissen. Es macht mir immer noch ein ungutes Gefühl, daran zu denken, und ich hoffe, es war nur ein Versehen, aber irgendetwas sagt mir, dass es das nicht war. Danach installierten wir mehr Kameras, Tür- und Fenstersicherungen und deckten jeden Teil des Hauses ab. 3 Wochen später hatten wir einen Einbruch, aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Meine Mutter trennte sich Anfang 2013 von meinem Stiefvater, als ich 17 Jahre alt war. Er hatte mir schon mehrfach gedroht, mich aus dem Haus zu werfen, aus den verschiedensten Gründen. Von Verstoß gegen die Ausgangssperre bis hin dazu, dass ich bisexuell bin und eigentlich war ich kein schlechtes Kind. Ich arbeitete und ging zur Schule. Also zog ich zu meiner Mutter und wir vereinbarten, dass ich ein Drittel der Miete zahle, ungefähr $400 im Monat. Damals verdiente ich $7,50 pro Stunde, um die Beschimpfungen von Kunden auszuhalten und Burger zu wenden. Ich arbeitete etwa 20 bis 25 Stunden pro Woche, ging zur Schule und hatte auch ein bisschen ein Sozialleben. In einer normalen Woche war ich ungefähr 2 Abende zu Hause und sonst unterwegs. Meine Mutter war ziemlich nachsichtig mit mir, weil ich Miete zahlte. Also war meine Ausgangssperre wohl irgendwo zwischen 12 und 2.30 Uhr. Meine Mutter arbeitete Vollzeit in einem WAWA, das etwa 45 Minuten entfernt war. Sie studierte auch und hatte einen Freund. der in einer nahegelegenen Stadt lebte. Sie war ungefähr so oft zu Hause wie ich. Wir hatten eine Katze und wir waren allein in der Wohnung, die früher ein Stall war und in 4 Wohnungen aufgeteilt wurde. 2 auf jeder Etage, mit einem unzugänglichen Dachboden und einem unglaublich unheimlichen Keller. Die Wohnung lag an einer Hauptstraße, aber ziemlich weit hinten auf einer Auffahrt, mitten in einem offenen Feld mit einigen alten Gebäuden drumherum und sonst nur Bäumen. Anfangs fühlten wir uns wohl, doch dann wurde es seltsam, richtig seltsam. Es gab einen Schrank im Schlafzimmer meiner Mutter, der von innen abschließbar war, und plötzlich war er verschlossen. Dasselbe passierte mit der Speisekammer. Kleine Dinge bewegten sich und immer öfter bemerkten wir, dass uns Dinge fehlten. Dinge passierten von allein. Hast du aus meinem Grinder einen Joint geraucht? Warum? Wann hast du all die Cheez-Its gegessen? Wie hat die Katze es geschafft, die Katzentoilette umzukippen? Es war unheimlich, aber wir waren direkt neben einem Gebiet aus dem Bürgerkrieg, einem sehr bedeutenden, berühmt dafür, die blutigste Schlacht außerhalb von Gettysburg beherbergt zu haben. Es klang albern, aber anfangs dachten wir, es sei ein Geist oder, wenn wir an etwas anderes dachten, dass es eine Person war. Offensichtlich war es eine angespannte und seltsame Zeit in ihrem Haushalt und ich hatte genug davon, dass meine Mutter ständig rauchte. Also stellte ich eines Tages, bevor ich von der Arbeit ging, nachdem sie auch gegangen war, eine einfache Schnurfalle auf, die schnappen würde, wenn sie die Tür öffnete. Ich wollte sicher wissen, dass sie es war und dass wir keinen kiffenden Poltergeist im Haus hatten. Eine Stunde bevor meine Schicht endete, rief mich meine Mutter an, um zu sagen, dass sie eine andere Schicht übernehmen musste und deshalb eine Doppelschicht machte und fragte, ob ich Geld für den Bus hätte. Ich hatte welches, also ging ich nach Hause. Zu meiner Überraschung war die Schnurfalle ausgelöst worden und von meinem Gras fehlte ein bisschen. Ich war unglaublich nüchtern und paranoider als je zuvor. Meine Brust fühlte sich vor Angst eng an und ich zog mein Pfefferspray aus meiner Tasche. Als ich das Zimmer verließ, hörte ich oben über meinem Kopf schlurfende Schritte. Mein Herz sank. Ich glaube, ich habe mich sogar eingepisst. Ich versteckte das Zubehör an einem sicheren Ort draußen und rannte aus dem Haus, ging zum Burger King gegenüber der Straße und rief die Polizei. Nach einer Weile kam die Polizei. Ich begann zu denken, dass ich vielleicht überreagiert hatte, fühlte mich so dumm, wollte Officer Jones sagen, er solle nach Hause gehen, änderte aber meine Meinung. Niemand rauchte irgendetwas in meinem Haus, aber ich fühlte mich nicht besser, als sie sagten, sie würden das Haus durchsuchen und jemand würde draußen bei mir warten, während die anderen nach den Schritten suchten. Ich war am Telefon mit meiner Mutter, die halb wütend, halb besorgt war, und sagte ihr, dass wahrscheinlich alles gut sei und ich es leid tat, sie erschreckt zu haben. Aber dann schwang die Haustür auf. Ich hörte einen Kampf und ging näher, um besser sehen zu können. Ein Polizist und ein kräftiger, bärtiger Mann rangelten am Fuße der Treppe direkt an der Tür. Der bärtige Mann hielt mit einer Hand am Türknauf fest. Ich war so schockiert und ängstlich, dass ich auflegen musste. Der Mann befreite sich und machte eine scharfe Linkskurve über die Terrasse, sprang über den niedrigen Holzzaun und verschwand im Feld mit den vielen Bäumen. Er verschwand in der Nacht. Der Polizist verschwand ihm hinterher, kam aber zurück, um mir zu sagen, dass er entkommen war. Sie durchsuchten das Haus gründlich und fanden sein Sperma im Abfluss der Dusche sowie, oh Gott, auf unseren Luffers und Rasierern. Sie entdeckten, dass die Speisekammer eine Dachbodentür hatte, die übermalt war, und dieser Mann hatte sie aufgestemmt, um schon lange vor unserem Einzug hereinzukommen. Er hatte seit dem Sommer, als die Leute eingezogen waren, illegal dort gewohnt. Er versteckte sich im Dachboden, in der Speisekammer oder im Schrank und kam heraus, wenn wir nicht zu Hause waren. Er aß unser Essen und die Polizisten wussten das nicht, aber er rauchte auch unser Gras. Wahrscheinlich hatte er eine Bindung zu unserer Katze. Wenn er mich nicht mit meinem Freund gesehen hatte, hatte er es definitiv gehört. Und ernsthaft, wer schneidet sich an einer Rasierklinge? Das macht mich bis heute fertig, wenn ich daran denke. Der Freund meiner Mutter zog kurz danach bei uns ein und ich war weniger denn je zu Hause. Bis heute lähmt mich die Angst, wenn ich ein seltsames Geräusch höre, wie wenn das Haus knarzt. Ich habe immer Pfefferspray dabei, überall und jederzeit. Der Typ war nicht einmal gewalttätig, schätze ich. Aber allein die Vorstellung, dass er in meinen Luffa gekrochen ist, lässt mich auf eine tiefe Weise unsicher fühlen. Ich sah die anderen Zeichen, erkannte sie und ignorierte sie. Stelle sicher, dass deine Mitbewohnerin jemand ist, dem du vertrauen kannst. Jemand, den du kennst. Denn wenn du jemanden in deinem Zuhause hast, dem Ort, an dem du isst, schläfst und sicher sein möchtest, musst du wissen, dass sie dir nichts antun würde. Ich machte den Fehler, einer völlig Fremden zu vertrauen und sie einzuladen, bei mir zu wohnen. Ich hatte eine Anzeige am schwarzen Brett des Supermarkts aufgehängt, in dem ich arbeite, und eine meiner Kolleginnen, die ich eigentlich nicht gut kannte, rief mich an und sagte, sie bräuchte einen Ort zum Wohnen und würde gerne das andere Zimmer in meiner Wohnung mieten. Die anderen Mädchen, mit denen ich zusammenarbeitete, sagten, sie sei cool und eine tolle Mitbewohnerin, also stimmte ich zu. Sie zog ein und ich merkte sofort, dass sie eine der sozial unbeholfensten Personen war, die ich je getroffen hatte. Sie konnte mir kaum in die Augen sehen. Und jedes Mal, wenn ich einen gemeinsamen Raum betrat, in dem sie sich aufhielt, verschwand sie wieder in ihrem Zimmer. Ich wusste nicht, ob ich etwas tat, das sie unangenehm fand, aber ich konnte es nicht herausfinden, weil sie einfach nicht mit mir sprach. Ich tat alles, damit sie sich genauso zu Hause fühlte wie ich, aber egal, was ich versuchte, ich konnte ihre Sympathie nicht gewinnen oder eine Freundschaft aufbauen. Ich fragte meine Kolleginnen, ob sie die Wahrheit darüber gesagt hatten, dass sie nett und lustig sei, und sie versicherten mir, dass sie das sei. Sie wüssten nicht, warum sie sich mir gegenüber so verhielt, denn früher hatte sie nie schlechte Vibes gegeben. Sie lebte schon ein paar Monate bei mir, bevor ich mich wohl genug fühlte, meinen Freund vorbeizubringen. Ich wollte, dass sie sich erst einmal eingewöhnt, aus Respekt, aber ihre Einstellung änderte sich nicht, und ich wurde müde vom Warten. Ich sagte ihr einen Tag vorher Bescheid, dass er kommen würde, und sie meinte, das sei kein Problem. In der Nacht darauf, nach dem Abendessen, kamen mein Freund und ich in meine Wohnung zurück, um einen Film zu schauen. Wir setzten uns auf die Couch, schalteten irgendetwas ein, und mitten im Film hörten wir, wie sich ihre Tür öffnete und sie komplett nackt herauskam. Ich schrie sie an, sie solle zurück in ihr Zimmer gehen, und sie lachte nur und sagte, sie habe es nicht bemerkt. Sie ging zurück und kam kurz darauf mit einem Bademantel wieder heraus. Sie setzte sich direkt zwischen meinen Freund und mich, drängte sich buchstäblich in den kleinen Zwischenraum zwischen unseren Beinen und fragte, was wir schauten. Dabei strich sie mit den Fingern über das Bein meines Freundes, während sie auf eine Antwort wartete. Es war eindeutig unangenehm und er stand sofort auf. Ich sagte ihr in dem Moment, dass ihr Verhalten widerlich und unangenehm sei, aber sie rollte nur mit den Augen. Bei den nächsten Besuchen meines Freundes benahm sie sich genauso. Sie flirtete schamlos, versuchte ihn zu verführen oder so etwas. Es war wirklich seltsam. Egal wie oft er ihr sagte, ihr Verhalten sei abstoßend, sie hörte nicht damit auf. Ein paar Wochen später begann sie, ihn anders zu behandeln. Sie flirtete nicht mehr, war aber übertrieben freundlich. Sie kochte ihm ganze Mahlzeiten und manchmal auch mir. Ihre gelegentlichen Angebote wurden zur täglichen Routine und ich gewöhnte mich daran, dass sie kochte. Ich war sogar dankbar, besonders nach langen Arbeitstagen, und lehnte nie ab, was sie mir gab. Nach einiger Zeit des Zusammenlebens wurde ich krank, sehr krank. Ich wachte jeden Tag mit Übelkeit auf und konnte mich meist kaum auf den Beinen halten. Zuerst dachte ich, es sei eine Grippe, aber nach ein paar Wochen wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Mein Freund brachte mich mehrmals zum Arzt, aber sie fanden nichts. Sie testeten mich auf Allergien, machten Blutuntersuchungen und sogar ein Gehirnscan, aber anscheinend hatte ich kein körperliches Problem. Ich verbrachte Wochen damit, mich elend zu fühlen. Während dieser Zeit begann meine Mitbewohnerin, sich seltsam freundlich zu verhalten. Sie kümmerte sich um mich, brachte mir Suppe und Medikamente. Ich war so dankbar. Ich hatte das Gefühl, dass wir endlich eine Verbindung aufbauten. Wir schauten Filme, hörten Musik und es war toll. Es fühlte sich an, als würden wir uns endlich näher kommen, was das, was sie tat, noch schwerer zu verarbeiten machte. Nach Monaten, in denen sich meine Symptome verschlimmerten, ohne dass es eine Lösung gab, begann ich zu glauben, Ich würde mich nie erholen. Eines Morgens beschloss ich, früher aufzustehen als gewöhnlich. Ich ging in die Küche und sah meine Mitbewohnerin dabei, wie sie mir etwas zu essen vorbereitete, wie sie es an den meisten Morgen aus Eigeninitiative tat. Sie legte alles auf ein hübsches Tablett, wie sie es tat, wenn sie mir Frühstück ans Bett brachte, und ich beobachtete sie einen Moment, kurz davor etwas zu sagen, als ich sah, wie sie eine Flasche unter der Spüle hervorholte. Sie öffnete das Gefäß und goss einen Teil des Inhalts in meinen Smoothie. Ich rannte zurück in mein Zimmer, bevor sie mich sah, und legte mich ins Bett, um so zu tun, als würde ich noch schlafen. Sie kam herein und stellte das Essen vor mich hin, aber ich sagte ihr, ich fühle mich zu krank, um zu essen. Sie beschwerte sich und versuchte, mich zu überreden, aber ich lehnte so freundlich wie möglich ab, damit sie nichts merkte. Eine Stunde später ging sie zur Arbeit und ich ging in die Küche, um zu sehen, was sie in mein Essen gemischt hatte. Ich holte die Flasche hervor und war entsetzt, als ich auf dem Etikett Frostschutzmittel las. Mir wurde klar, dass sie es war, die mich all die Zeit vergiftet hatte, um mich so krank zu machen. Ich wollte es nicht glauben, aber es schien, als wolle sie mich tatsächlich umbringen. Sofort ging ich mit meinem Freund ins Krankenhaus und ließ mein Blut testen. Es war positiv für hohe Mengen Ethyl-N-Glykol. Anscheinend ist Ethyl-N-Glykol extrem schwer in Blutproben nachzuweisen. Es sei denn, man sucht gezielt danach, was erklärt, warum frühere Tests nichts Ungewöhnliches gezeigt hatten. Die Ärzte waren erstaunt, dass ich nach wochenlanger Einnahme dieser Giftstoffe noch am Leben war. Ich hätte tot sein sollen. Wir erstatteten sofort Anzeige und sie wurde noch in derselben Nacht verhaftet. Erschreckenderweise gestand sie alles. Der Detective sagte, sie sei so ruhig gewesen und habe sich verhalten, als wäre das, was sie getan hatte, völlig normal. Sie sagte, sie wolle mit meinem Freund zusammen sein und sah es als einzigen Weg, mich loszuwerden. Sie hatte wirklich vor, mich zu ermorden, um an einen Jungen zu kommen. Psychotisch, oder? Sie wurde zu 7 Jahren Haft wegen versuchten Mordes verurteilt. Ich fühlte keine Erleichterung, als das Urteil verkündet wurde, aber ein Gefühl des Abschlusses. Ich hatte mich verrückt gefühlt, als ich krank war und kein Arzt mir sagen konnte, was los war. Alles, was ich denen sagen kann, die darüber nachdenken, einen Fremden als Mitbewohner aufzunehmen, ist: Wenn du jemandem nicht voll vertraust, iss oder trink nichts, was sie dir geben. Ich war im 3. Jahr meines Studiums und war aus dem Campus ausgezogen in ein Studentenwohnheim. Mein Mitbewohner wurde von der Universität zugeteilt, sozusagen einfach jemand, mit dem ich zusammenleben sollte. Er hieß David und schien anfangs ein netter Typ zu sein. Freundlich, höflich, immer lächelnd und smalltalkend. Aber mit der Zeit fielen mir merkwürdige Dinge an ihm auf. Kleine Eigenheiten und Verhaltensweisen, die mich unwohl fühlen ließen. Es begann damit, dass David ständig in meinem Zimmer blieb, aufdringliche Fragen zu meinem Privatleben stellte und meine Sachen durchsuchte, als fühle er sich zu wohl dabei. Anfangs habe ich das ignoriert, dachte, es sei nur harmlose Neugier, auch wenn es seltsam war. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr störte es mich. Dann waren da die Geräusche, die ich nachts aus Davids Zimmer hörte, Flüstern und Bewegungsgeräusche, die mich beunruhigten. Ich versuchte, sie zu ignorieren, redete mir ein, David schaue einfach fern oder telefoniere, doch tief im Inneren wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Eines Nachts, als ich wegen der seltsamen Geräusche nicht schlafen konnte, beschloss ich nachzusehen. Leise schlich ich den Flur entlang und legte mein Ohr gegen Davids Tür, um zu hören, was drinnen vor sich ging. Was ich hörte, war einfach seltsam. David flüsterte vor sich hin. Seine Stimme war leise und gedämpft. Und dann, so plötzlich wie es angefangen hatte, verstummten die Flüstereien und nur Stille blieb. Dann hörte ich: Jeff. David hatte meinen Namen gesagt. Wie wusste er, dass ich vor seiner Tür stand? Schnell und still schlich ich mich davon und ging zurück in mein Zimmer. Ich legte mich ohne Geräusch ins Bett. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Warum redete David mit sich selbst? Versteckte er etwas oder litt er an Schlafwandeln? Aber wie wusste er dann, dass ich vor seiner Tür war? dieses ungute Gefühl ließ mich nicht los. Am nächsten Tag konnte ich nicht aufhören, an die Ereignisse der letzten Nacht zu denken. Mit jedem Tag, an dem die Geräusche aus Davids Zimmer anhielten, wurde meine Paranoia schlimmer. Ich konnte den Gedanken nicht abschütteln, dass David etwas vor mir verbarg. Sein Verhalten wurde auch seltsamer. Ich bemerkte kleine, subtile Veränderungen, wie seltsame Blicke zu mir und Bewegungen, die heimlich wirkten. Eines Nachts wachte ich zu einer unchristlichen Zeit auf und hörte Davids flüsternde Stimme im Flur, direkt vor meiner Tür. Es machte mir wirklich Angst und ich fragte mich, ob er schlafwandeln könnte. Ich ging zur Tür, legte mein Ohr dagegen und wie beim letzten Mal verstummten die Flüstereien. Dann sagte David wieder: Jeff. Diesmal antwortete ich: Ja? Alles in Ordnung? Keine Antwort, nur seine Schritte, die sich zu seinem Zimmer entfernten. In der nächsten Nacht wachte ich auf, als meine Tür zufiel. Ich hörte Davids Schritte, wie er den Flur entlang ging. Das geriet außer Kontrolle. Am nächsten Tag beschloss ich, ihn wegen des Schlafwandelns zu konfrontieren. Ich sagte ihm, ich hätte ihn nachts herumlaufen hören und dass er meine Tür geschlossen hatte. Dann fragte ich, ob er jemals Schlafwandler war oder Schlafstörungen hatte. Zuerst wusste er nicht, was er sagen sollte. Dann gab er zu, manchmal im Schlaf zu gehen. Aber ich glaubte ihm nicht. Irgendetwas stimmte nicht. Ich beschloss, Antworten in Davids Zimmer zu suchen. Ich wusste, dass es riskant war, aber ich konnte dieses anhaltende Gefühl nicht ignorieren, dass etwas nicht stimmte. Ich wartete, bis David das Apartment verließ und schlich mich dann in sein Zimmer. Ich wusste, ich hätte nicht viel Zeit, also suchte ich schnell und durchwühlte Schubladen und Schränke nach etwas, das sein nächtliches Verhalten erklären könnte. Und dann, gerade als ich aufgeben wollte, fand ich es. Eine kleine Schublade versteckt auf der Rückseite von Davids Schrank. Ich öffnete sie und mir gefror das Blut in den Adern, als ich sah, was darin war. Es war eine Sammlung von Fotos, Dutzende davon. Die meisten zeigten mich schlafend und einen anderen Jungen in unserem Alter, alle durcheinander. Sie waren aus verschiedenen Winkeln und Entfernungen aufgenommen, einige so nah, dass ich die Poren meiner Haut und einzelne Haare sehen konnte. Mir wurde körperlich schlecht, als ich realisierte, was ich da sah. David hatte heimlich Fotos von mir im Schlaf gemacht, ohne mein Wissen oder meine Zustimmung. Ich konnte es nicht fassen. Ich hatte mit einem krankhaften Voyeur zusammengelebt, jemandem, der sich wahrscheinlich an diesen Bildern aufgegeilt hatte. Er hatte meine Privatsphäre verletzt und meinen persönlichen Raum über eine unbekannte Zeit hinweg missachtet. Ich wollte David konfrontieren, Antworten verlangen, hatte aber Angst vor dem, was er tun oder sagen könnte und davor, was passieren könnte, wenn ich ihn allein darauf ansprach. Also machte ich ein Foto vom Inhalt der Schublade und nahm einen Stapel der Fotos als Beweis mit. Ich packte meine Sachen und zeigte die Fotos am nächsten Tag der Wohnheimverwaltung. Sie sagten, sie würden die nötigen Maßnahmen ergreifen. Ich hatte Glück und bekam eine neue Wohnung mit einem normalen Mitbewohner zugeteilt. Mit David sprach ich nie wieder. Selbst Jahre später kann ich die schaurigen Fotos, Davids Flüstern und seine nächtlichen Streifzüge nicht vergessen. Ich habe nie herausgefunden, wer der andere Junge auf den Fotos war. Er war definitiv sein vorheriger Mitbewohner, aber ich konnte nie seinen Namen herausfinden. Wer weiß, vielleicht hat der es auch erfahren. Als die Dinge mit meinen Eltern schwierig wurden, musste ich ausziehen. Ich hatte gerade eine schlechte Phase, was meine Wohnsituation anging. Ich konnte nur begrenzt auf den Sofas meiner Freunde unterkommen. Während ich alle möglichen Apps und Websites für WG-Zimmer und Wohnungen durchsuchte, stieß ich auf etwas, das meine Aufmerksamkeit erregte. In einer dieser Apps hatte ein Mann namens Luke ein Zimmer in seinem dreizimmerigen, einstöckigen Haus zur Vermietung angeboten. Die Miete betrug $1,200 im Monat. Im Grunde wäre er mein Vermieter und Mitbewohner, da er ebenfalls im Haus lebte. In der Anzeige machte er klar, dass er meistens nicht zu Hause sein würde und der Mieter das Haus oft für sich allein hätte. Allerdings stellte er ein paar grundlegende Regeln in Großbuchstaben. Keine Partys, keine großen Versammlungen, kein Alkohol im Wohnzimmer und keine Benutzung des Kellers. Es schienen ziemlich normale Regeln zu sein. Ich besichtigte das Haus persönlich und lernte Luke kennen. In dem Moment, als er die Tür öffnete, hatte ich den Eindruck, dass er etwas einsam wirkte. Seine Art war ruhig und etwas unbeholfen. Er zeigte mir das Haus und ich bemerkte, dass er nervös war, weil seine Stimme zitterte und er stotterte. Das Zimmer war geräumig und die Aufteilung des Hauses war angenehm. Es war offen gestaltet, was bedeutete, dass Küche, Wohnzimmer und Essbereich einen großen gemeinsamen Raum bildeten. Für $1,000 im Monat in meiner Gegend war es ein Schnäppchen. Persönlich wiederholte er einige Regeln und betonte noch einmal, dass ich weder den Dachboden noch den Keller betreten dürfe, da er diese nur als Lager nutze. Das erschien mir fair. In dem Moment sagte ich ihm, dass ich interessiert sei. Wir gaben uns die Hand, ich ging und 2 Tage später zog ich ein. Wir verfassten keinen Mietvertrag. Ich würde ihm einfach monatlich bar bezahlen, am ersten Tag jedes Monats. Ich richtete mich ziemlich schnell ein. Das gemietete Zimmer war bereits mit einem Bett und grundlegenden Möbeln ausgestattet, also hängte ich nur ein paar Dekorationen an die Wände und füllte den Schrank und die Schubladen mit meiner Kleidung. Glücklicherweise hatte das Zimmer ein Schloss und er gab mir den Schlüssel, damit ich es abschließen konnte, wenn ich nicht da war, was zunächst wie eine nette Geste wirkte. Luke erzählte mir nie, womit er seinen Lebensunterhalt verdiente. Er erwähnte nur, dass er normalerweise nicht zu Hause sein würde. Doch bald stellte sich heraus, dass das nicht stimmte. Jedes Mal, wenn ich von der Arbeit zurückkam, stand sein Auto in der Einfahrt. Schnell bemerkte ich nachts laute Geräusche außerhalb meines Zimmers, von Schritten bis hin zu Türen, die ständig geöffnet und geschlossen wurden. Eines Nachts ging ich mitten in der Nacht auf die Toilette und bemerkte, dass die Kellertür offen stand. Ich näherte mich der oberen Treppenstufe und schaute hinunter. Ein schwaches Licht schien aus einer versteckten Ecke zu kommen. Ich hörte Klopfgeräusche aus dem Keller. Es war etwa 2 Uhr morgens. Was konnte er da unten tun? Plötzlich verstummten die Geräusche und Luke erschien am Fuß der Treppe und starrte mich an. Es war so gruselig, dass Worte es nicht gerecht werden lassen. Er wirkte sichtlich verärgert, während er mich ansah. Ich entschuldigte mich und sagte, ich müsse nur auf die Toilette. Fast wütend antwortete er, mach die Kellertür zu. Ich gehorchte, fühlte mich aber zutiefst beunruhigt. Ich ging auf die Toilette und dann zurück ins Bett. Danach lag ich noch lange wach, mit rasenden Gedanken, und fragte mich, was er da getan hatte. Etwa eine Woche später kam ich nach Hause und bemerkte, dass die Tür zu meinem Zimmer unverschlossen war. Ich schloss sie immer ab, bevor ich ging. Ich sah mich um, ob etwas fehlte, und obwohl nichts weg zu sein schien, waren einige Dinge offensichtlich bewegt worden. Zum Beispiel war die Kleidung in den Schubladen nicht mehr ordentlich. Es war klar, dass jemand sie durchsucht hatte. Die Schranktür stand auch einen Spalt offen. Mir wurde klar, dass er einen eigenen Schlüssel hatte und wahrscheinlich in mein Zimmer eingedrungen war, um meine Sachen zu durchsuchen. Das erschien mir als klare Verletzung meiner Privatsphäre und meiner Rechte als Mieter. Ich musste herausfinden, wie ich ihn damit konfrontieren konnte. Ich klopfte an seine Zimmertür, aber er antwortete nicht. Sein Auto stand wieder in der Einfahrt, also musste er zu Hause sein. Alles daran fühlte sich einfach falsch an. Nachdem ich mein Abendessen in der Mikrowelle erwärmt hatte, entspannte ich mich in meinem Zimmer und schaute fern. Plötzlich hörte ich, wie sich Lukes Tür öffnete. Ich nutzte die Gelegenheit, um ihn zu konfrontieren. Ich hielt ihn im Wohnzimmer auf, als er gerade das Haus verlassen wollte. Ich fragte ihn, ob er in mein Zimmer gegangen sei. Er sah mich mit leerem Blick an und sagte einfach, nein. Ich antwortete, ohne feindselig zu sein, dass die Tür offen gewesen sei und einige meiner Sachen durchwühlt aussahen. Er behauptete, ich hätte den einzigen Schlüssel zu meinem Zimmer und sagte dann, er habe es eilig und müsse gehen. Er verließ das Haus und ließ mich fassungslos zurück. Ich wollte meine Eltern um Rat fragen, aber in diesem Moment hasste ich sie und wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Ich durchsuchte bereits wieder die Apps und Websites nach einem anderen Ort. Ich wusste, dass ich hier nicht bleiben wollte. Dann wurde mir klar, dass dies das erste Mal war, dass Luke nicht zu Hause war, während ich es war. Die Neugier überwältigte mich und ich beschloss, den Keller zu untersuchen. Zuerst schaute ich aus dem Fenster um sicherzugehen, dass sein Auto nicht da war. Und tatsächlich, es war weg. Ich öffnete die Kellertür. Seltsamerweise fand ich keinen Lichtschalter, also benutzte ich die Taschenlampe meines Handys, um die Treppe hinunterzugehen. Sie knarrte, als wäre sie in einem verlassenen Haus. Unten angekommen lag ein beiger Teppich, der sich von den Wänden löste, als wäre er falsch verlegt. Der Keller war klein, zumindest der Hauptraum. Es stand nur ein hässliches Sofa in der Mitte. Außerdem gab es einen eigenartigen Geruch, der stärker wurde, als ich mich einer Tür in der Ecke näherte. Ich versuchte, sie zu öffnen, aber sie war verschlossen. Oder vielleicht sollte ich sagen, zum Glück, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen wollte, was dahinter war. Der Geruch erinnerte an Abwasser, nur schlimmer. Ich sah mich schnell im Hauptraum des Kellers um und fand nichts, nur ein paar verschlossene Kartons, die ich nicht öffnen wollte. Ich ging wieder nach oben und schloss die Tür. In dieser Nacht blieb ich in meinem Zimmer. Ich hörte Luke nicht zurückkommen. Er muss eingetroffen sein, nachdem ich eingeschlafen war. Ich wachte auf, als das Zimmer noch dunkel war. Mein Wecker hatte nicht geklingelt. Etwas anderes hatte mich geweckt. Ich hörte, wie der Boden neben meinem Bett knarrte, und als ich mich umdrehte, sah ich Luke über mich gebeugt, der mich anstarrte. Ich schrie, und er befahl mir, leise zu sein. Dann fragte er, ob ich im Keller gewesen sei. Ich schrie: Nein, wie bist du hier reingekommen? Ich habe abgeschlossen. Er beharrte: Bist du sicher? Ich konterte und schrie: Bist du in mein Zimmer gegangen, als ich nicht da war? Er antwortete: Nein. Dann drehte er sich um und ging zur Tür. Ich fragte noch einmal, wie er hereingekommen sei. Im Dunkeln hob er eine Hand, hielt aber nichts darin. Ich verstand nicht, was das bedeuten sollte. Bevor er ging, sagte er: Ich denke, du solltest dir einen anderen Wohnort suchen. Dann schloss er die Tür. Ich begann sofort zu packen. Ich würde keine Minute länger in diesem Haus bleiben. Ich klopfte an seine Tür und verlangte die Hälfte der Miete zurück, da ich erst 2 Wochen dort gewohnt hatte. Kurz darauf öffnete er die Tür und streckte nur den Arm aus, mit einem Bündel 100-Dollar-Scheinen in der Hand. Selbst das machte er auf unheimliche Weise. Ich nahm das Geld, es waren nur 400 Dollar. Nicht die Hälfte, aber genug. Ich wollte einfach nur weg. Innerhalb einer Stunde war ich fertig gepackt und draußen. In dieser Nacht schlief ich in meinem Auto. Am nächsten Tag landete ich wieder bei meinen Eltern. Nachdem ich ihnen den Wahnsinn geschildert hatte, den ich erlebt hatte, änderten sie ihre Haltung und waren aufgeschlossener. Trotzdem zog ich einen Monat später aus, aber jetzt ist meine Beziehung zu ihnen in Ordnung. Wenn du dich entscheidest, mit einem zufälligen Mitbewohner aus dem Internet zu leben, sei einfach vorsichtig und vertraue auf dein Bauchgefühl, nachdem du ihn kennengelernt hast. Meine 2 Freundinnen und ich beschlossen, dass wir ein Haus in Los Angeles mieten wollten, da wir alle Jobs in der Gegend gefunden hatten und davon träumten, nach dem College zusammenzuleben. Wir bekamen einen ziemlich guten Preis für die Miete, den wir zu dritt teilten, aber wir dachten auch, dass eine weitere Mitbewohnerin die Miete perfekt machen würde. Es war ein Haus mit 4 Schlafzimmern und 3 Bädern, also hatten wir den Platz, und meine Freundin Molly sagte, sie kenne jemanden, der eine Wohnung brauchte, was ideal wäre. Wir lernten dieses Mädchen kennen, verstanden uns in der kurzen Zeit, die wir zusammen verbrachten, sehr gut und waren uns einig, dass sie eine gute Ergänzung für unsere 4er-WG sein würde. Unsere neue Mitbewohnerin hieß Dove und im ersten Monat, den sie mit uns lebte, war sie unglaublich. Sie erledigte ihren Teil der Hausarbeit und hielt sich größtenteils im Hintergrund. Sie brachte nie Leute mit nach Hause, beschwerte sich nie und war im Allgemeinen eines der nettesten Mädchen, die ich je kennengelernt hatte. Wir sprachen oft darüber, wie glücklich wir waren, eine so gute Mitbewohnerin wie Dove gefunden zu haben, bis sie den Mann kennenlernte, der ihr Freund werden sollte, Ty. Das erste Mal, als sie Ty mit nach Hause brachte, waren wir 3 schockiert. Er war mit Tattoos übersät, sogar im Gesicht, roch nach Marihuana und hatte die schlechteste Einstellung, die wir je gesehen hatten. Dove schien es entweder nicht zu bemerken oder es war ihr egal. Sie nahm ihn mit in ihr Zimmer, und zum Glück sahen wir sie den Rest der Nacht nicht mehr. Am nächsten Morgen wachten wir auf und stellten fest, dass unser Fernseher, die Vintage-Stereoanlage und sogar die Mikrowelle komplett verschwunden waren. Offensichtlich war Tai der Schuldige, da er die einzige Person im Haus war, außer uns Vieren. Wir waren wütend. Wir klopften an Dorfs Tür, bis sie herauskam und konfrontierten sie. Statt es abzustreiten, wie wir erwartet hatten, sagte sie uns, dass sie ihm die Sachen tatsächlich geschenkt hatte. Er habe gesagt, er brauche sie, und sie habe ihm einfach erlaubt, sie zu nehmen. Sie sah kein Problem darin und war sauer auf uns, weil wir sie anschrien, dass sie unseren Besitz hatte stehlen lassen. Sie sagte, sie würde ersetzen, was er genommen hatte, aber darum ging es eigentlich nicht. Wir beschlossen, ihr zu vergeben, sagten ihr aber, dass Tai nicht mehr ins Haus kommen dürfe, wenn sie weiterhin mit uns leben wolle, da er eindeutig ein schlechter Mensch sei. Das gefiel ihr nicht, aber sie stimmte zu. Eine Woche lang passierte nichts Bedeutendes, bis an einem Dienstagabend, während wir drei einen Film schauten und Dove nicht da war, die Tür aufging und zu unserer Überraschung Dove Hand in Hand mit Tai hereinkam. Sie gingen an uns vorbei, als ob das, was wir ihr die Woche zuvor gesagt hatten, keine Rolle spielte, und schlossen sich in ihrem Zimmer ein. Wir beschlossen, die Nacht im Wohnzimmer zu verbringen, um zu verhindern, dass er wieder etwas stahl, aber selbst das funktionierte nicht. Als sie gingen, sagte Dove ihm, er könne sich nehmen, was er aus dem Kühlschrank wolle. Er nahm eine Einkaufstüte und benahm sich, als würde er einkaufen, nahm fast alles mit, was da war. Wir schrien Dove an, dass er nicht einfach weiter unsere Sachen nehmen könne, aber sie ignorierten uns, als wären wir nicht da. Keiner von beiden sah uns auch nur an. Tai ging einfach zur Tür hinaus und wir starrten nur, während Dove wortlos in ihr Zimmer zurückkehrte, selbst als wir sie baten, uns zu erklären, was in letzter Zeit mit ihr los sei. Es dauerte nicht lange, bis wir merkten, dass Tai sie mit Pillen abhängig gemacht hatte und nur ihr Dealer war. Deshalb sagte sie nie Nein zu ihm. Für sie schien es, als ob das Einzige, was zählte, war, das zu bekommen, was sie wollte. Monatelang sahen wir, wie sie vor unseren Augen verfiel. Wir drei mussten all unsere Sachen in unseren Zimmern verstauen, um zu verhindern, dass sie nachts gestohlen wurden, und wir installierten Schlösser an unseren Türen, da Dove und Tai ständig fremde Drogenabhängige ins Haus brachten. Egal, was wir taten oder wie sehr wir sie anflehten, Dove weigerte sich, die Dinge logisch oder aus unserer Perspektive zu sehen. Also taten wir, was verzweifelte Menschen in so einer Situation tun würden. Wir warteten, bis Tai und seine Freunde ins Haus kamen und riefen die Polizei. Sie sagten uns, wir sollten das Haus verlassen, bevor sie eintrafen. Also gingen wir zu unseren Nachbarn und beobachteten durch das Fenster, wie ein SWAT-Team ankam und das Haus durchsuchte. Tai und ein paar seiner Freunde wurden wegen verschiedener Drogendelikte verhaftet, was wir zwar erwähnt hatten, aber eine solche Reaktion der Polizei nicht erwartet hatten. Dove wurde freigelassen, da Tai die ganze Schuld auf sich nahm. Wir waren erleichtert. Wir dachten, vielleicht würde das bedeuten, dass Dove endlich dieses Leben hinter sich lassen, Hilfe suchen und sich von diesem Monster entfernen könnte. Sie durchsuchten schließlich das ganze Haus, einschließlich unserer Zimmer. Und der Ort war ein einziges Chaos, als wir endlich zurückkehren durften. Dove war wütend. Sie schrie uns an, wir hätten ihr Leben ruiniert. Wir versuchten ihr zu sagen, dass sie Hilfe brauche, aber sie weigerte sich, uns zuzuhören und sagte, sie würde so schnell wie möglich gehen, da wir sie anscheinend verraten hätten. Ihre Situation tat uns leid, aber wir fühlten auch eine gewisse Erleichterung. Ein paar Wochen nach Tys Verhaftung waren wir drei im Wohnzimmer und erwarteten nicht, was als nächstes passieren würde. Plötzlich flog die Tür auf und vier Männer mit blau-schwarzen Sturmhauben stürmten herein. Sie rannten auf uns zu, während wir schrien, packten uns und einer von ihnen ging in Doves Zimmer und zerrte sie heraus, während sie strampelte und schrie. Sie schleppten uns nach draußen, warfen uns in einen wartenden Van, während der Rest in ein Auto hinter uns stieg. Ich war sicher, dass die Nachbarn gehört hatten, was passierte, und konnte nur hoffen, dass jemand die Polizei gerufen hatte. Im Van nahm uns einer der Männer unsere Handys weg und befahl uns, den Mund zu halten. Sie fuhren mindestens eine Stunde lang, ohne ein Wort zu sagen, bis sie anhielten. Sie öffneten die Tür und warfen uns hinaus. Wir waren mitten auf einem staubigen Feld, während sie uns die Hände auf den Rücken banden. Dove schien die ruhigste zu sein, während wir anfingen, um unser Leben zu flehen. Sie sagten uns, wir hätten nicht petzen sollen und würden mit unserem Leben bezahlen. Wir weinten, flehten, bettelten. Aber Dove, sie schien zu lachen. Sie lachte hysterisch und nannte uns Babys, weil wir weinten. Sie sagte den Typen, sie sollten ihre Hände loslassen, dass der Scherz jetzt vorbei sei. Sie sollten sie gehen lassen und uns auch. Statt darauf zu hören, schlug einer von ihnen ihr hart ins Gesicht und warf sie zu Boden. Dann begann sie zu weinen. In diesem Moment glaubte ich wirklich, dass ich sterben würde. Diese Männer würden uns töten, und das wäre das Ende. Ich hoffte nur, dass meine Familie mich finden würde, damit sie nach meinem Tod etwas Trost hätten. Das waren die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, während Betteln nichts nützte. Wir sahen entsetzt zu, wie die Männer begannen, große Löcher vor uns zu graben. Ich war sicher, dass sie uns dort begraben würden. Gerade als ich anfing zu akzeptieren, dass diese Nacht das Ende meines Lebens sein würde, sah ich in der Ferne blinkende Lichter, die sich schnell näherten, und brach in Tränen aus. Wir waren gerettet. Die Männer versuchten zu fliehen, aber es war ein staubiges Feld ohne Versteckmöglichkeiten. Die Polizisten erreichten uns, befreiten unsere Hände und schafften es glücklicherweise, alle vier zu fangen. Sie brachten uns ins Krankenhaus, aber da wir keine schweren Verletzungen hatten, wurden wir noch in derselben Nacht entlassen. Wir gingen alle zum Haus meiner Mutter in den Außenbezirken von Los Angeles und warteten auf Neuigkeiten von der Polizei, was unternommen würde, um sicherzustellen, dass diese Männer nicht freikamen. Alle wurden wegen Entführung, Körperverletzung und Verschwörung zum Mord angeklagt. Sie verrieten sich gegenseitig und auch Tai. Ihre Urteile reichten, und das ist kein Witz, von 17 bis 25 Jahren, was uns freute. Denn das bedeutete, dass keiner von ihnen bald die Chance haben würde, das zu beenden, was er angefangen hatte. Ich denke, diese Nacht war ein Weckruf für Dove, denn sie wurde ebenfalls verhaftet und als Komplizin verurteilt. Alle meine Mitbewohnerinnen stehen noch in Kontakt, außer natürlich Dove. Wir waren uns einig, dass wir nach dem, was passiert war, nicht mehr in diesem Haus leben wollten. Ich lebe noch bei meiner Mutter. Molly und unsere Freundin Jenna leben zusammen in einer kleinen Wohnung in Los Angeles. Und gelegentlich treffen wir uns zum Mittagessen. Ich leide seit dieser Nacht an einer posttraumatischen Belastungsstörung und habe immer noch Albträume. Ich bin einfach dankbar, dass ich meine Eltern habe, die mir helfen, damit klarzukommen. Und ich ermutige jeden, für seine Freunde da zu sein, wenn man Warnzeichen im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch bemerkt. Selbst wenn sie sagen, sie seien noch nicht bereit, damit aufzuhören, manchmal bedeutet es mehr, als man sich vorstellen kann, einfach zu wissen, dass sich jemand sorgt. Als ich 23 Jahre alt war, musste ich aus beruflichen Gründen in einen anderen Bundesstaat ziehen. Ich arbeite immer noch für dieselbe Firma, konnte aber in meine Heimatstadt zurückkehren und im dortigen Büro arbeiten. Damals jedoch brauchte ich eine Wohnung, die mich nicht ruinieren würde. Ich schaltete Anzeigen auf so gut wie allen Plattformen: Facebook, Craigslist, Twitter und sogar im Subreddit meines Viertels. Ein Mann namens Rob meldete sich über Facebook bei mir und sagte, er habe ein Zimmer in seinem Haus frei. Ich sah mir seine Fotos an, um zu sehen, ob er normal wirkte, und das tat er. Ich war offen für die Idee, einen männlichen Mitbewohner zu haben, solange er seriös schien, auch wenn meine Eltern strikt dagegen waren. Rob und ich führten einen Videoanruf, bei dem er mir virtuell durch das Haus führte. Anscheinend gehörte es ihm. Es war ein bescheidenes Haus in der Innenstadt, nur 10 Autominuten von meinem Büro entfernt. Er schien auch ziemlich nett zu sein. Ich spürte keine schlechten Vibes. Der Preis war fair und seine Regeln ebenfalls. Er sagte, ich könne sofort einziehen, was perfekt war. Also stand die Entscheidung fest. Eine Woche später hatte ich alle meine Sachen gepackt und zog ein. Ich traf Rob vor dem Haus, wo er mich begrüßte und mir einen Schlüssel übergab. Das Erste, was mir auffiel, war, dass er sehr klein war, fast so groß wie ich. Er half mir, einige meiner schwereren Taschen ins Haus zu tragen und zeigte mir mein Zimmer, das bereits möbliert war. Er erwähnte, dass ein Freund von ihm dort gewohnt hatte und kürzlich ausgezogen sei. Natürlich ersetzte ich alle Kissen und Bettbezüge durch meine eigenen. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, mich einzurichten. Rob versuchte, mich kennenzulernen und mir, schätze ich, ein Gefühl von Zuhause zu geben. Er wirkte nicht übermäßig freundlich, noch nicht. Am nächsten Tag, einem Sonntag, bot Rob an, mich durch die Stadt zu fahren, um mir die Umgebung zu zeigen. Ich hatte nicht wirklich Lust, stimmte aber zu, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Er fuhr mich herum und zeigte mir die besten Einkaufszentren, Restaurants und solche Orte. Dann schlug er vor, gemeinsam zu Mittag zu essen. Ich hatte keinen seinen Hunger und sein Vorschlag klang fast wie eine Einladung zum Date. Ich wollte keine falschen Erwartungen wecken, ich brauchte nur ein Zimmer. Ich sagte, ich sei nicht hungrig, und sofort schlug er vor, etwas zu trinken zu gehen. Ich lehnte höflich ab und erklärte, ich trinke nicht vor Arbeitstagen. Er drängte ein wenig, komm schon, nur ein paar Drinks. Ich blieb höflich und sagte, vielleicht ein andermal. Er gab auf und wurde plötzlich still, als wäre er verärgert. Ich muss zugeben, ich fühlte mich etwas unwohl, aber noch war es nichts, was ich nicht aushalten konnte. In dieser Woche hatte ich meinen ersten Arbeitstag, also konzentrierte ich mich darauf, mich einzugewöhnen. Erst ein paar Tage später, als ich nach Hause kam und Wäsche wusch, bemerkte ich etwas Seltsames. Mein Wäschekorb schien bewegt worden zu sein und die Kleidung lag nicht so, wie ich sie in Erinnerung hatte. Und dann, als ich die Waschmaschine belud, bemerkte ich, dass ein paar meiner Unterwäsche fehlten. Ich durchsuchte mein Zimmer mehrmals, sie war weg. Ein beunruhigender Gedanke kam mir. Was, wenn Rob es war? Ich wollte es noch nicht glauben und hatte keine Möglichkeit, ihn direkt damit zu konfrontieren. Trotzdem wünschte ich mir jetzt, meine Zimmertür hätte ein Schloss. An jenem Wochenende kaufte ich mir ein Schlossknauf bei Ace Hardware und installierte es, während Rob nicht da war. Jetzt konnte ich beruhigt das Haus verlassen. Ich hatte vor, es ihm beim nächsten Treffen zu sagen, aber in dieser Nacht kam er nicht nach Hause. Er musste arbeiten. Sein Zeitplan schien ziemlich unregelmäßig. In dieser Nacht wachte ich von Klopfen an meiner Tür auf. Es war Rob, der meinen Namen rief, und er klang nicht glücklich. Es war etwa 1.30 Uhr nachts. Ich beschloss, so zu tun, als würde ich schlafen. Ehrlich gesagt hatte ich Angst, die Tür zu öffnen. Ich hatte das Gefühl, es hatte mit dem Schloss zu tun, und ich sollte Recht behalten. Am nächsten Morgen wachte ich mit mehreren Nachrichten von Rob auf. Wir müssen reden. Ich bin nach der Arbeit zu Hause. Ich antwortete, geht es um das Schloss? Er schrieb, ja. Ich entschuldigte mich und sagte, ich hätte es ihm mitteilen wollen. Er antwortete, es kommt heute weg. Sein Ton gab mir unglaublich unangenehme und seltsame Vibes. Meine nächste Antwort formulierte ich sorgfältiger und erklärte, dass ich mich als Frau mit einem abschließbaren Zimmer sicherer fühlen würde. Diesmal antwortete er etwas freundlicher, bestand aber weiterhin darauf. Er sagte, das ursprüngliche Schloss müsse wieder angebracht werden. Ich war verwirrt und verärgert, aber ich musste seine Regeln respektieren. Außerdem hatte ich das Schloss ohne seine Erlaubnis angebracht, also hatte er das Recht, sauer zu sein. Aber woher wusste er, dass ich es ausgetauscht hatte? Ich hatte das alte Schloss nicht offen liegen lassen. Der Gedanke, dass er in dieser Nacht versucht haben könnte, mein Zimmer zu betreten, machte mir Angst. Am nächsten Tag tauschte ich das Schloss zurück und gab es bei Ace zurück. Doch hier nahmen die Dinge eine wirklich schlimme Wendung. Eines Tages, als Rob nicht da war, klopfte es an der Tür. Es war ein Mädchen in meinem Alter. Sie fragte, ob ich mit Rob zusammen wohnte, und ich bejahte. Sie warnte mich, sofort auszuziehen. Rob habe mehrere einstweilige Verfügungen gegen sich laufen, die von verschiedenen Mädchen beantragt worden waren, und er sei als gefährlicher und gruseliger Stalker bekannt. Ich war sprachlos. Ich fragte, woher sie wusste, dass ich hier war, und sie sagte, sie habe mitbekommen, dass er ein Zimmer vermietete, und es überraschte sie nicht, dass er sich eine Frau ausgesucht hatte. Sie hatte mich einziehen sehen und wollte warten, bis er weg war, um mich zu warnen. Ich bedankte mich herzlich. Jetzt hatte ich wirklich Angst. Ich hatte Rob bereits für den ganzen Monat bezahlt und wusste nicht, was ich tun sollte. Sie bot mir ihre Hilfe an, ich nahm ihre Nummer und sie ging. Ich begann, meine Sachen zu packen und nach einer neuen Wohnung zu suchen. Ich fand ein Studio in einem anderen Teil der Stadt, etwas teurer, aber die Anzeige versprach einen sofortigen Einzug. Perfekt. Ich musste es nur Rob sagen und mein Geld zurückbekommen. Während ich einige Sachen in mein Auto lud, schrieb ich ihm eine Nachricht, dass ich am nächsten Tag wegen eines Familienproblems ausziehen müsse. Er antwortete nicht. Eine Stunde später kam er nach Hause und fragte nach meiner Nachricht. Ich erfand die beste Ausrede, die mir einfiel, und er sagte, er würde mir das Geld am nächsten Tag zurückgeben, nachdem er zur Bank gegangen sei. Ich fühlte mich erleichtert, doch eine Stunde später klopfte er an meine Tür und fragte, »Hat dir irgendein Mädchen etwas erzählt?« Ich antwortete einfach, »Nein, was meinst du?« Er sagte, »Egal, es wirkt nur, als würdest du aus einem anderen Grund gehen.« Ich beharrte darauf, dass es nur familiäre Gründe seien, und er ging. Doch leider endete die Geschichte dort nicht. In dieser Nacht wachte ich schreiend auf, als ich eine dunkle Gestalt am Fußende meines Bettes sah. Es war Rob. Er drehte sich um, hielt mir den Mund zu und sagte, »Psst«. Ich flehte, »Bitte tu mir nichts.« Er antwortete, »Warum sollte ich dir etwas tun? Jemand hat dir etwas erzählt. Glaub nicht, was diese Mädchen sagen.« Ich sagte, »Du machst mir Angst.« Und dieser Teil ist für mich bis heute unbegreiflich. Er begann, mein Bein zu streicheln und sagte, »Ich will dir keine Angst machen.« Direkt nachdem ich gesagt hatte, dass er mich verängstigte. Ich sprang aus dem Bett und rannte zur Tür, während er mir hinterher brüllte, ich solle stehen bleiben. Ich floh mit meinem Handy in der Hand und rief die Polizei. Ich versteckte mich in einigen Büschen, bis sie eintrafen, und erklärte ihnen die Situation. Sie holten Rob heraus, um seine Version zu hören. Ich sagte ihnen, ich wolle nur meine Sachen holen und gehen. Die Beamten blieben, während ich den Rest meiner Sachen packte und ins Auto lud. Ich bestand darauf, dass Rob mir das Geld sofort in ihrer Anwesenheit zurückgab, was er tat. Die ganze Zeit über versuchte Rob, sich wie ein normaler Typ zu verhalten. Einer der Beamten zog mich beiseite und sagte, dieser Mann sei bereits wegen früherer Vorfälle mit Frauen verhaftet worden. Doch Rob bestritt, mein Zimmer betreten oder mich berührt zu haben. Also blieb es bei einem Aussage gegen Aussage Fall. Ich verließ das Haus und verbrachte die Nacht in einem Hotel. Am nächsten Tag zog ich in das Studio. Glücklicherweise hatte die Vermieterin meinen Umzug schnell ermöglicht. Niemals wieder, unter keinen Umständen, werde ich mit einem Mann zusammenleben, der nicht mein Freund oder Ehemann ist. Oder überhaupt mit jemandem, den ich nicht gut kenne. Wenn du es nicht wusstest, Schlafwandeln ist etwas Unglaubliches. Man denkt nicht viel darüber nach, wenn es einen nicht betrifft oder man noch nie jemanden dabei gesehen hat. Aber es ist sehr real und kann ziemlich beängstigend sein. Ich bin in meinem Leben ein paar Mal schlafgewandelt, aber ich bin immer aufgewacht und wieder ins Bett gegangen. Das war etwas, das ich eher in meiner Jugend erlebt habe. Als ich also einen Mitbewohner suchte und einen Typen namens Brandon fand, der wie ein guter Kandidat wirkte, machte ich mir keine großen Sorgen, als er mir sagte, dass er gelegentlich schlafwandelt. Brandon zog im August 2012 ein und nur einen Monat später begannen die Nachtangstattacken, von denen er ganz vergessen hatte zu erzählen. Ich wachte gegen 3 oder 4 Uhr morgens durch seine Schreie auf. Und es waren keine Schreie, als hätte er eine Spinne gesehen oder so, sondern als wäre jemand in seinem Zimmer und wollte ihn ermorden. Jedes Mal, wenn ich nachsah, was los war, war er tief und fest eingeschlafen und so still wie eine Maus, wenn ich bei ihm ankam. Das ging monatelang so weiter. Er schrie, ich wachte auf, und wenn ich nachsah, war er schon wieder eingeschlafen. Mit der Zeit hörte ich auf, nachzuschauen, weil er immer okay war. Ich wollte mit ihm reden, weil ich vor allem wollte, dass er einen Schlafspezialisten aufsucht, um das zu klären. Die meisten Morgen, wenn ich ihn sah, konnte er kaum noch laufen, so sehr hatte er in der Nacht geschrien. Aber jedes Mal, wenn ich es ansprach, sagte er, er wüsste nicht, wovon ich rede, und er hätte noch nie Probleme mit Schlafschreien gehabt. Ich glaubte ihm, aber er wollte niemanden aufsuchen, weil er das surreal fand und zu beschäftigt war. Das frustrierte mich ein wenig, weil nicht nur die Schreie verstörend waren, sondern ich auch viel Schlaf verlor. Im fünften Monat begann das eigentliche Schlafwandeln. Es fing an mit gelegentlichem Geräusch seiner sich öffnenden Tür und wie er durchs Haus lief. Die Dielen knarrten unter seinen Füßen, und wenn ich nachsah, ob alles okay war oder was er machte, war klar, dass er nicht wach war. Er bat mich, ihn nicht zu wecken, wenn ich ihn in diesem Zustand fand, also tat ich das nicht. Ich ließ ihn stundenlang herumlaufen, bevor er wieder ins Bett ging oder sogar auf dem Boden einschlief. Eine Zeit lang fühlte ich mich schlecht, aber ich respektierte seinen Wunsch. Außerdem hatte ich gehört, dass es schlecht sein kann, jemanden im Schlafwandeln zu wecken. Ein paar Wochen, nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, dass er nachts durchs Haus lief, war ich überrascht, als ich aufwachte und sah, wie er meine Zimmertür öffnete. Ich konnte ihn nicht sehen, aber ich fragte auch nicht, wer er war oder was er tat, weil ich sicher war, dass er schlief. Ich schaltete die Taschenlampe meines Telefons ein und sah Brandon in der Ecke meines Zimmers stehen, mit dem Gesicht zur Wand. Er hatte mich gewarnt, dass Schlafwandeln passieren kann und dass, wenn er in mein Zimmer kommt, ich ihn nur zurück zu seinem Zimmer führen und die Tür abschließen soll. Also tat ich das. Von da an kam er gelegentlich in mein Zimmer und ich brachte ihn immer zurück. Anfangs war es nervig, aber ich gewöhnte mich daran wie bei einem Kind oder so. Brandon war wirklich ein netter Typ und ich hatte keinen Grund, ihn rauszuwerfen. Also ertrug ich diese seltsamen Gewohnheiten eine Zeit lang. Er fing sogar an, Dinge in mein Bett zu bringen, während er schlief. Immer etwas Zufälliges. Meine Zahnbürste aus dem Bad, einen Schraubenzieher oder etwas genauso Unwichtiges. Er legte die Sachen ans Fußende meines Bettes und ich wachte auf und sah ihn da stehen, als würde er auf eine Reaktion warten. Aber das konnte nicht sein, weil er schlief. Er hörte auf, mich zu stören, als ich merkte, dass er, wenn ich ihn in Ruhe ließ, irgendwann wieder in sein Zimmer ging. Er weckte mich auch nicht mehr, wenn er reinkam. Ich hatte gelernt, trotzdem zu schlafen. Aber ich wusste, dass er immer noch kam, weil ich mit offener Tür aufwachte oder die Dinge sah, die er nach einer Nacht des Schlafwandelns hinterließ. Es ging von seltsam und ein bisschen gruselig zu etwas Normales für mich über. Er entschuldigte sich weiterhin, aber das war mir egal. Brandon war ein besserer Mitbewohner als jeder andere, den ich finden konnte. Das einzige Seltsame war, dass er keine Freunde hatte und, soweit ich sehen konnte, auch keine Familie. Er war immer allein, ging zur Arbeit, kam zurück, aß und schlief. Er hatte eine Routine und hielt sich immer daran. Ich fand das merkwürdig, aber schenkte dem keine große Beachtung. Bis ich eines Morgens am Fußende meines Bettes etwas fand. Ein Foto von mir beim Schlafen. Es war eindeutig mit einer Polaroid-Kamera gemacht und allein das Ansehen ließ mich schwitzen. Ich zeigte es Brandon an diesem Morgen und er fing an, sich zu entschuldigen. Er sagte, dass er es wahrscheinlich gemacht hatte, während ich schlief. Wir scherzten, dass er ein Schlaffotograf sei und ich kam schnell darüber hinweg, schob es auf eine weitere seiner Eigenarten. Nun, ich sagte ihm, ich hätte es überwunden. Aber noch am selben Tag kaufte ich einen neuen Schließzylinder für mein Zimmer. Ich wollte nicht, dass er ohne Ankündigung wieder hereinkommt, und das schien eine gute Lösung. Sogar er meinte, das sei eine gute Idee, damit er mich nicht weckt. Ich denke, er hatte nicht bemerkt, dass ich mich schon daran gewöhnt hatte, trotz seines Kommens zu schlafen. Ich installierte das Schloss in jener Nacht und fühlte Erleichterung, zum ersten Mal seit Brandon hier wohnte, mit verschlossener Tür zu schlafen. Aber diese Nacht wachte ich auf vom Klopfen an meiner Tür. Brandon klopfte immer wieder, als würde er nicht verstehen, dass die Tür zu war. Diesmal stand ich auf, um ihn zurück in sein Zimmer zu bringen. Aber statt umzukehren, ging er an mir vorbei und trat ein. Ich versuchte, ihn umzudrehen, aber er war entschlossen, dorthin zu gehen, wohin er wollte. Er kniete sich hin, griff unter mein Bett und holte eine kleine Holzschachtel hervor. Ich blieb bei ihm, während er sie auf mein Bett legte und öffnete, wobei er den Inhalt zeigte. Weitere Fotos von mir beim Schlafen. Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber neben ihm lag ein 6 Zoll langes Messer. Ich hatte diese Sachen unter meinem Bett nie bemerkt, aber ich schätze, ich hatte nie nachgesehen. Er nahm das Messer und stellte sich genau dorthin, wo ich normalerweise schlief, und begann auf die Matratze und mein Kopfkissen einzustechen. Ich geriet in Panik und schrie ihn an, er solle aufhören. Zum Glück wachte er auf. Er schaute mich nur an, dann das Messer und das, was er mit meinem Bett gemacht hatte, und verließ mit einer schnellen Bewegung ohne ein Wort mein Zimmer. Ich blieb schockiert zurück und fragte mich, was zum Teufel gerade passiert war oder ob es wieder passieren würde. Ich sah mein zerstörtes Bett an und war sprachlos. Ich schloss die Tür ab. Da es fast schon hell wurde, wartete ich, bis es Zeit war, zur Arbeit zu gehen. Am nächsten Tag kam ich nach Hause und sein Zimmer war leer. All seine Sachen waren weg. Ich wollte Anzeige bei der Polizei erstatten, tat es aber nie. Ich versuchte, ihn zu kontaktieren, kannte aber niemanden, der ihn kannte, und er ging nicht ans Telefon. Ich hörte nie wieder von ihm und vermied es, bis ein Jahr später wieder einen Mitbewohner zu nehmen. Ich denke, es war besser, dass er weg war. Ich hatte geplant, ihn rauszuwerfen, aber es war, als wäre er einfach verschwunden. Es ist klar, dass er im Unterbewusstsein plante, mich im Schlaf zu töten. Aber ich wusste es nicht. Es war, als wäre die Person, die er im Schlaf war, eine andere als die, die er wach war. Ich wusste nie, dass es möglich ist, jemanden im Schlaf zu ermorden.